Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Dein Puls geht hoch, dein Magen zieht sich zusammen und du merkst schon, wie irgendwie von fast allein deine Hand fester um die Leine greift und dein Kopf rast es irgendwie hin und her, so jetzt nicht, bitte jetzt nicht. Ach, du rastest gleich wieder aus. Und vielleicht wird dir dabei irgendwie heiß, du hältst vielleicht kurz die Luft an und während du noch überlegst, ob du jetzt noch schnell die Straßenseite wechseln sollst oder irgendwie einfach durchziehst, ist dein Hund schon irgendwo anders, fixiert den anderen Hund und reagiert überhaupt nicht mehr auf dich. Und so fühlt sich das für ganz, ganz viele Hundemenschen da draußen an, sobald ein anderer Hund auftaucht. Und genau deshalb möchte ich heute mit dir mal anschauen, was passiert denn, bevor dein Hund ausrastet. Denn wenn das gerade für dich vielleicht noch so aussieht wie, jo, alles okay, bäm, jetzt rastet er plötzlich aus dem Nichts aus, dann stehst du wahrscheinlich sehr hilflos daneben. Aber selbst wenn dieser Ausraster für dich gar nicht aus dem Nichts kommt, fühlst du dich vielleicht komplett hilflos in dem Moment. Und es vergehen ja meistens von dem Moment, wo dein Hund so diesen anderen Hund wahrnimmt und dann ausrastet, meistens nur so ein paar Sekunden. Und in diesen paar Sekunden, da passiert oft eine ganze Menge, die du von außen erstmal so gar nicht mitbekommst. Und um deinen Hund besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum vielleicht gerade in dem Moment so überhaupt nichts geht, warum er dich nicht hört, egal wie laut du rufst, egal was du machst, egal wie sehr du dich anstrengst, das ist eine super wichtige Erkenntnis, weil es könnte sein, dass sich der Blick auf die Situation für dich verändert, dass du dich vielleicht auch gar nicht mehr so hilflos fühlst und du hörst damit vielleicht dann sogar auf, dich und deinen Hund zu verurteilen und merkst vielleicht, wo du mit Training ansetzen kannst oder dass du vielleicht sogar kein Training extra noch mehr brauchst. Und deswegen, willkommen in Folge 148 im Dog It Right Podcast und ich erkläre dir jetzt, was passiert in den 5 Sekunden vor dem Ausraster in Hundebegegnung. Denn es gibt einen Bereich im Gehirn deines Hundes, der ist so für das Nachdenken zuständig, fürs Abwägen, fürs auch sich zusammenreißen, für die Regulation von Emotionen. Und das ist der präfrontale Kortex. Und der sitzt, übrigens genau wie bei dir, hinter der Stirn bei deinem Hund. Und dieser Bereich, dieser präfrontale Kortex, der arbeitet richtig schlecht, sobald dein Hund Stress hat. Ne? Gehen die Stresshormone hoch? Sagt der präfrontale Kortex, okay, bye. Der wird so runtergedimmt. Und das ist ja genau der Teil, den ein Hund eigentlich braucht, um auf dich zu hören, um sich an das Training von neulich überhaupt zu erinnern, um irgendwie sich zu entscheiden, welche Strategie er nutzt, die er bei dir so gelernt hat, die ihr trainiert habt. Und genau das funktioniert in dem Moment kaum noch. Und ich will dir eins klar sagen, weil das hält sich bei vielen Leuten irgendwie ganz hartnäckig irgendwie so fest. Es gibt nicht diesen Moment, in dem dein Hund sich irgendwie bewusst gegen dich entscheidet und denkt, ach, jetzt höre ich extra nicht mehr auf dich, ich sag, wo es lang geht. Den gibt's nicht. Dein Hund scheißt nicht irgendwie einfach auf dich und ist bockig und stur und dominant. Der kann gerade einfach gar nicht anders. Sein System kann nicht anders. Und auf dich hören, das läuft halt nicht so einfach nebenher und ist halt super easy peasy. Weil der präfrontale Kortex, der wird dafür gebraucht. Und selbst wenn dein Hund sich mal ganz bewusst gegen dich entscheiden sollte in einem Zustand, wo es ihm gut geht, hey, auch das wäre völlig okay, das ist dein gutes Recht. Das ist vielleicht unangenehm für dich und das ist sicherlich auch frustrierend und nervt. Und vielleicht passt das auch überhaupt gerade nicht in die Situation. Und ja, das kann auch gefährlich sein. Aber das ist natürlich dennoch in Ordnung. Aber in solchen Momenten, wo es um Hundebegegnung geht, wo er auf einen anderen Hund trifft und dein Hund rastet aus, dann setzt auch dieser präfrontale Kortex von unseren Hunden aus. Und das kennst du wahrscheinlich auch von dir selbst. Stell dir mal vor, du sitzt im Auto und du fährst und eine andere Person im Auto vor dir, die zieht so vor dir rüber. Na, du musst von jetzt auf gleich ziemlich krass bremsen, ne? Die schneidet sich, heißt doch schneiden, ne? Das Auto schneidet dich, fährt so bei dir rein. Und genau in dem Moment erzählt eine Person, die bei dir im Auto sitzt, neben dir, einfach so weiter. Sie erzählt, was sie nächste Woche für den Wocheneinkauf braucht. Ah, wir brauchen übrigens neues Klopapier und die Hafermilch ist alle. Und ah, wir brauchen ja noch neue Tomaten und wir wollen Pizza machen. Und jetzt sag mir mal eins. Würdest du dich, während du gerade diese Vollbremsung machen musst, weil irgend so eine Person vor dir mit dem Auto reinzieht, Könntest du dich danach noch dran erinnern, was gerade die Person neben dir aufgezählt hat, was sie gesagt hat, was ihr für einen Wocheneinkauf braucht? Könntest du dich darauf konzentrieren, auch wenn der Wocheneinkauf ja echt wichtig ist, man Care-Arbeit, super wichtig, unbezahlte Arbeit? Nein, oder? Würde nicht funktionieren. Und das nicht, weil du nicht zugehört hast oder nicht zuhören wolltest und weil du denkst, ist mir doch egal, sondern weil dein Kopf in dem Moment komplett woanders ist. Erst ein paar Sekunden später, wenn du gemerkt hast, okay, alles ist gut, es ist nichts passiert, ne? Wir fahren ganz normal weiter, das andere Auto fährt weiter, ne? Kein Unfall gebaut, Auto heil, Menschen heil, alles cool. Erst dann kannst du wieder zuhören, auf die Person reagieren, antworten und wahrscheinlich wirst du die Person fragen, worum ging's gerade? Und hey, hast du nicht mitbekommen, dass das hier gerade eine Vollbremsung war? War vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Und genauso geht's dem Hund auch, wenn er auf einen anderen Hund trifft. Genauso. Der sitzt am Steuer und tritt irgendwie voll auf die Bremse. Und du quatschst den weiter voll mit einer Einkaufsliste. Und wenn du mal zu dem Thema nochmal tiefer reingehen willst, zum Thema, warum dein Hund nicht jeden Tag zum Beispiel gleich drauf ist und in Hundebegegnungen immer mal anders reagiert, dann hör mal Folge 139 dir an im Dog It Right Podcast. Da gehe ich nämlich auf das Thema ein, weil vielleicht kann es sein, dass du denkst, ja, aber manchmal klappt es ja doch gut. Warum ist er denn an anderen Tagen so anders drauf? Dann hör unbedingt mal diese Folge. So, und jetzt kommt noch was dazu, das viele unterschätzen. Ein Hund, der bei anderen Hunden ausrastet, der hat ja im Alltag, also die Hunde, die ich aus dem Training kenne, seit 2011 im Training auch begleite, die haben meistens sehr viel Stress im Alltag, weil die können den anderen Hunden nur selten wirklich gut aus dem Weg gehen. Na, beim Gassi gehen kommt eigentlich immer aus irgendeiner Ecke irgendein anderer Hund geschossen. Und das heißt, der Hund landet ständig in Situationen, die ihm ja irgendwie unangenehm sind, in denen er vielleicht Angst hat, sich bedroht fühlt, wütend wird, überfordert ist, gestresst ist, frustriert ist. Und er weiß auch nicht, wie er aus dieser Situation rauskommt, wie er sie abstellen kann. Und vielleicht hat er auch noch zusätzlich jetzt keine Person an der Seite, die ihm helfen kann oder vielleicht nicht weiß, wie sie helfen kann. Und das ist mal schlimmer, mal ist es weniger schlimm, aber es hört nie ganz auf. Und von diesem Stress erholt sich der Hund ja auch nicht wieder so schnell. Haben wir schon tausendmal im Podcast besprochen, ne? Stress baut sich schneller auf, als er sich abbaut. Und ich will noch hier kurz was erklären, weil das manchmal so ein bisschen durcheinander geht. Stell dir mal vor, du schaust dir an, wie es deinem Hund gerade geht und stellst dir dann immer zwei Fragen. Weil das ist wichtig, um einzuschätzen, wie geht's meinem Hund im Alltag? Wie hoch ist auch dieses ganze Stresslevel? Und dafür machen wir das jetzt. Erstens, die Frage ist, wie aufgedreht ist mein Hund? Ne? Liegt er entspannt rum? Ist er voll auf Touren? Wie hoch ist die Erregung? Ist die hoch oder ist die eher niedrig? Und die zweite Frage ist, und vor allen Dingen auch wichtigere Frage, fühlt er sich gut oder schlecht? Ganz vereinfacht gesagt, ne? Guter Gefühlszustand oder schlechter Gefühlszustand? Müssen wir gar nicht weiter differenzieren. Diese zwei Fragen kann man sich immer stellen und da mal einordnen, wo der Hund da unterwegs ist. Weil das sind immer zwei Sachen, ne? Ich kann voll gut drauf sein mit einer hohen Erregung, ne? Fühle mich aber gut, aber eben unter einer hohen Erregung. Oder ich kann voll mies drauf sein, aber auch unter einer hohen Erregung, gleichzeitig aber auch unter einer niedrigen Erregung. Es gibt diese vier verschiedenen Zustände, ganz vereinfacht gesagt. So. Ja, dein Hund kann auch richtig aufgedreht sein und sich dabei richtig wohlfühlen. So, ne? Denk an den Hund, der vielleicht mit dem Lieblingshundekumpel über die Wiese tobt. Oder wenn dein Hund merkt, boah, wir gehen jetzt gleich zum Wasser und manche Hunde können es gar nicht erwarten, können dann gar nicht mehr stillstehen. Und es kann aber auch sein, dass der Hund, natürlich wenn er zum Beispiel ruht und total entspannt ist und vielleicht auch gestreichelt wird, dann eine total niedrige Erregung hat. Hohe Erregung ist ja per se nicht schlecht. Aber so können wir einschätzen, in welchen Zuständen ist mein Hund über den ganzen Tag unterwegs und auch besser einschätzen, wenn wir über das Thema reden, oh, mein Hund hat so viel Stress oder der Hund ist sehr gestresst in Hundebegegnungen. Wie geht's dem Hund in seinem Alltag wirklich? Gar nicht nur bezogen auf Hundebegegnungen, sondern bezogen auf alles. Übrigens nennt man sowas Kernaffektmatrix, falls ihr sowas schon mal gehört habt. Da stellt man sich solche Fragen und teilt sowas so ein bisschen ein, um zu gucken, wie sind Lebewesen drauf. Denn das, was wir uns jetzt wirklich anschauen müssen, ist nämlich die Variante, was ist, wenn der Hund hochfährt total und sich schlecht fühlt. Ne? Wenn er einen anderen Hund sieht und Angst kriegt, dann kann es sein, dass er eine niedrige Erregung hat. Es kann aber auch sein, dass er eine sehr hohe Erregung hat. Wenn er sich bedroht fühlt und denkt, boah, der muss weg jetzt hier, wenn er angespannt ist und sich in die Enge gedrängt fühlt und ich weiß wohin. Und der ist dann vielleicht auch sehr, sehr aufgeregt, aber innen drin, da fühlt er sich mies. So. Und das wollen wir ja eigentlich ändern. Wir wollen natürlich auch ändern, wenn er sich mies fühlt mit einer niedrigen Erregung. Alles nicht so geil. Und wir wollen natürlich, dass diese Zustände nicht so oft auftreten. Und das hat natürlich Folgen, wenn diese Zustände so oft auftreten. Wenn dein Hund nämlich immer wieder in solche Situationen kommt, die ihm Angst machen, ihn unter Druck setzen, er dazwischen nie richtig runterkommt, wenn die Zustände von hoher Erregung und super guten Gefühlen oder niedriger Erregung und super guten Gefühlen, wenn die dadurch auch zu kurz kommen, dann schaltet der Körper auch gar nicht mehr wirklich zurück in solche Zustände. Der Hund kommt da gar nicht mehr so richtig hin. Und dann ist der Hund vielleicht schon bei jedem Rausgehen in einem Zustand von hoher Erregung und einer schlechten Stimmung. Und dann kippt das natürlich auch viel schneller. Und dieser Punkt, wo der Hund ausrastet, der kommt immer schneller. Oder wird eben viel, viel schneller ausgelöst. Oder wird durch Auslöser ausgelöst, die sonst vielleicht keine sind. Ne? An einem miesen Tag reicht halt einfach vielleicht dann schon weniger, dass dieses Fass so überläuft. Und deswegen kommen einem manche Hunde auch manchmal so unberechenbar vor. Deswegen checkt da mal Podcast Folge 139 zu aus. Da habe ich das auch nochmal besprochen, warum das so wichtig ist. Und es ist total wichtig, dass du dir mal solche Fragen stellst, um zu verstehen, boah, was passiert eigentlich in den paar Sekunden, bevor mein Hund ausrastet? Um zu verstehen, wie belastet ist mein Hund? Und das gibt dir auch eine Übersicht, eigentlich an welche Themen du auch rangehen kannst im Training. Das müssen nämlich gar nicht immer neue Hundebegegnungen sein, wo man anfängt. Und es ist einfach wichtig, um eine Übersicht zu haben im Leben des Hundes. Ist auch zum Beispiel, wenn man den Hund zum Beispiel auf Silvester vorbereitet, Geräuschangst etwas, was man sich unbedingt mal angucken sollte. Weil das ist für das Training an Ängsten oder an krasser Aufregung, in Anführungszeichen einer Hyperaktivität, krassen Stress, ist es total wichtig, sich immer diese Fragen zu stellen. Und jetzt habe ich deswegen nochmal eine kleine Story von Aski für dich, die mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, als ich das erlebt habe. Das war ein paar Monate, nachdem Aski wirklich zu mir gezogen ist. Und ich war da auf einem Seminar, das ging eine ganze Woche lang. Und wir waren da immer ein paar Mal am Tag in so einer größeren Trainingshalle oder in der Umgebung. Und da kam auch immer wieder, ne, das waren immer mehrere Hunde, und es kamen immer wieder auch Hunde in diese Halle rein. Das war eine ziemlich große Halle, aber die kamen da rein. Und Aski stand halt da und es gab halt nur diesen einen Eingang. Da kamen die Hunde rein, wie auf dem Präsentierteller, ne? Plötzlich kommt da einer rein. Und da ist mir was aufgefallen an Aski, was ich vorher, die Monate, wo er schon bei mir war, so noch nie bewusst wahrgenommen habe. Von Askis Körper, woher musst du wissen, Aski hatte eine Rute, also die hing einfach so im Alltag so ganz locker immer runter. Die sah so ein bisschen aus wie ein Schweif, ne? Die hat so ein bisschen nach unten gezeigt mit so einem leichten Bogen unten und die hing halt runter. Wenn er sich konzentriert hat, hing die runter. Na, wenn er im Jagdmodus war, hing die runter. Wenn er gefressen hat, hing die runter. Wenn er entspannt war, hing die runter. Ne? Die hing eigentlich die meiste Zeit. Es gab wenige Momente, wo die mal hochging. Und es gab aber einen Moment, wo sie hochging, wo der Rutenansatz hochging und dieser Schweif komplett in die andere Richtung gezeigt hat, nämlich über seinen Körper drüber Richtung Kopf. Und das ist genau passiert, als ein Hund in diese Halle reinkam. Aski ist ein paar Schritte gelaufen, dann stehen geblieben, dann wurde die Wirbelsäule so ganz gerade und er hat da direkt hingeguckt und dann ging diese Rute hoch. Und es sah auch so aus, als würden die Haare plötzlich viel mehr abstehen, kann aber auch natürlich einfach Schwerkraft sein, halt die Rute hing ja plötzlich eigentlich andersrum am Hund und sah ein bisschen aus, als hätte er plötzlich so eine Ringelrute. Und das ist in dem Moment passiert und dann habe ich gemerkt so, oh, Moment mal, ne, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger warte, dann flippt der 100% aus, dann springt er nach vorn, dann bellt er diesen anderen Hund an, der war ja noch weit weg, aber er fängt an zu bellen und ballert in die Leine rein. Und in dem Moment habe ich einem was kapiert, boah, das ist was, worauf ich echt achten sollte im Alltag, ne? Wenn die Rute hochgeht, dann ist klar, letzter Zeitpunkt, um Aski zum Beispiel anzusprechen, letzter Zeitpunkt für einen Rückruf, letzter Zeitpunkt, um ihm irgendwie zu helfen, letzter Zeitpunkt, um vielleicht weiterzugehen, ne? Oder ihn erstmal irgendwie auf mich aufmerksam zu machen, weil eine Sekunde länger und der flippt aus, bellt, knallt in die Leine, knurrt, versucht den Hund auf den Boden zu drücken, whatever, ne, was Aske alles so gemacht hat. Und in dem Moment habe ich das überhaupt erst gecheckt. Na, diese paar Sekunden, bevor er ausrastet, ich habe gemerkt, oh, da gibt's einen körpersprachlichen Hinweis, wo ich echt spätestens dann aktiv werden sollte und wo ich merke, okay, jetzt ist kurz vorher. Und ja, ich habe das vorher bestimmt schon wahrgenommen, so aus dem Bauch raus, aber nie bewusst beobachtet. Aber an dem Tag in dieser Halle habe ich das zum ersten Mal richtig gesehen. Das war so, oh krass, wow, Erkenntnis. Ne, manchmal hat man die, hat man das vielleicht schon vorher ein paar Mal gesehen und das hat er ja definitiv vorher ständig so gemacht. Mir ist es noch nie aufgefallen, weil natürlich in so einer Situation noch viel los ist und ja, anstrengend, wenn so ein 33 Kilo und ausrastet und die Leine knallt. Und in dem Moment habe ich auch, ich habe das Umorientierungssignal von Aski gesagt, Er hat sofort seinen Kopf zu mir gedreht. Ich habe das Markesignal gegeben, belohnt. Bin mit ihnen ein bisschen zur Seite gegangen. Das war's. Alles war cool. Der Hund ist reingekommen, ganz normal. Die haben das ja gar nicht gecheckt. Und alles cool. Und ich hatte wenigstens diese Erkenntnis, dass ich endlich das mal in der Körpersprache so gesehen habe. Nicht nur dieses, ich stehe da und starre halt einen Hund an, sondern dass diese Route hochgeht. Und das war total wichtig auch für unseren Alltag. Und warum ist das so wichtig, dass du vielleicht solche Momente erkennen lernst? Denn erinnerst du dich, was ich vorhin über das Gehirn gesagt habe, im präfrontalen Kortex und so, ne? Dass der präfrontale Kortex, der so Nachdenken möglich macht und der aber dann in die Pause geht, sobald so ein Stresshormon am Start ist, Cortisol und so, sobald es steigt und Stress im Organismus losgeht. Das gilt nämlich für deinen Hund, das gilt aber auch für dich. Und wenn dein Hund erstmal komplett ausrastet, dann bist du auch im Stress. Unwahrscheinlich sehr. Ne? Dein Puls geht hoch, dein Kopf ist vielleicht total leer. Du handelst dann auch nicht mehr so überlegt, dann reißt du vielleicht auch an der Leine oder du erstarrst und weißt gar nicht, was du machen sollst. Und denkst dir nur, oh, bitte lass bald vorbeigehen und versuchst vielleicht einfach nur die Leine festzuhalten. Wenn du aber diesen früheren Moment erkennst, vielleicht in den paar Sekunden vorher, bevor der Hund hochgeht, wie zum Beispiel wie bei Aski die Route hochgeht, dann hast du etwas mehr Zeit. Und wenn du es kommen siehst, bevor ihr beide da so mittendrin steckt, hilft dir das vielleicht auch, handlungsfähiger zu bleiben. Und in diesem Moment bist du vielleicht auch noch ruhig genug, um vielleicht auch zu handeln und vielleicht auch noch mal kurz nachzudenken. Und dein Hund ist vielleicht sogar auch noch ansprechbar genug, um auf dich zu reagieren. Das heißt, ihr seid beide noch nicht komplett irgendwo anders und komplett im Alarmmodus. Und deshalb lohnt es sich zum Beispiel auch sehr, in solchen Momenten auf Körpersprache zu achten, vielleicht auch mal das Handy einfach drauf zu halten, wenn sowas passiert, um sich sowas später zu Hause nochmal anzuschauen. Nicht, dass du perfekt alles an der Körpersprache irgendwie erkennen musst, darum geht's gar nicht. Aber dass zu Hause, wenn du dir das zu Hause mal auf dem Telefon anschaust oder auf deinem Laptop oder Tablet, dann siehst du vielleicht noch mal ein paar Sachen, die du in dem Moment, wo du in diesem Alarmmodus steckst, weil dein Hund ausflippst, gar nicht sehen konntest. Na, auf dem Seminar war das viel leichter für mich, weil das war halt voll der Safe Space. Das war für Aski ein Safe Space, aber auch für mich. Ich wusste, da kann ja eh kein Hund in uns reinknallen. Das war nicht wie in Leipzig auf der Straße, wo unangeleinte Hunde in einen reinrennen können, in jeder Sekunde, die man da irgendwie unterwegs ist. Sondern die Hunde waren ja alle angeleint und da war auch, wurde auf Abstand geachtet und jeder wusste ja, wie Aski drauf ist. Und das hat es halt leichter gemacht für mich, das zu erkennen. Und deswegen ist das ein Schritt, den du nutzen kannst. Deswegen mal Handy draufhalten, mal filmen oder dein Handy irgendwo festmachen an deinem Kopf oder mit einem Brustgurt oder sowas, damit du dann eine kleine Aufnahme davon hast und die dann dir mal in Ruhe zu Hause angucken kannst. Und dann kannst du nämlich überlegen, wenn du solche kleinen Bausteine siehst, ne, und du merkst, oh, an der Körpersprache, das ist vielleicht hilfreich, dann kannst du dir auch besser überlegen, wie du das im Training angehst. Denn klar, du kannst deinen Hund natürlich auch dann unterbrechen, wenn er schon ausrastet. Ne? Also Verhaltensunterbrecher, die nett aufgebaut sind, mega, brauchen wir. Aber du brauchst dann ein Signal als Verhaltensunterbrecher, was richtig, richtig gut aufgebaut ist. Ne? Das muss ja ein Signal sein, was dein Hund auch bei starker Ablenkung, bei einer hohen Erregung abrufen kann. Das müsstet ihr ganz oft geübt haben. Das müsstest du super gut belohnt haben. Und super gut heißt nicht, dass das immer die geilste Belohnung gibt. Das heißt so, dass das Verhalten gut und solide verstärkt wurde. Das braucht eine gute Trainingsgeschichte. Das braucht strukturiertes Training an Ablenkung. Sowas geht alles, aber das braucht Zeit. Das macht man nicht mal an einem Nachmittag. Nee. Und in einem stressigen Alltag, den man meistens hat, auch mit einem Hund, der auf viele, viele Hunde reagiert draußen, hat man oft sowas ja nicht. Das geht, das kann man wirklich trainieren. Ne? Askis Ummantierungssignal hat ziemlich gut funktioniert, auch in krassen Situationen. Aber dahinter steckt Training. Und selbst wenn du dann deinen Hund auch unterbrechen kannst, ne, du hast einen netten Verhaltensunterbrecher, du machst deinem Hund keine Angst, die Stressreaktion, die läuft ja vorher trotzdem ab. Ne? Die Hormone sind ausgeschüttet, der Körper ist im Alarmzustand. Und dann hast du die Situation vielleicht schon ein bisschen entschärft, aber der Stress ist trotzdem da. Und deshalb ist es wichtig, früher anzusetzen. Weil wenn dein Hund ausrastet und die Stressreaktion abläuft, ist der Stress im System. Du brauchst einen guten Verhaltensunterbrecher, der nett ist und Fähigkeiten, deinen Hund dann danach wieder ein bisschen runter zu regulieren und dich selbst auch. Das braucht halt viel. Und deswegen ist es immer cool, wenn wir ein bisschen früher ansetzen. Und deswegen gucken wir uns das nochmal an. Denn wenn dein Hund diesen anderen Hund wahrnimmt, ne, der sieht ihn oder hört ihn oder riecht ihn, ne, der nimmt ihn wahr, der schaut dahin. Vielleicht stutzt er kurz, vielleicht ist er auch schon ein bisschen angespannt, vollkommen egal. Vielleicht fixiert er auch schon, ist mir auch egal. Wichtig ist nur das eine, Er guckt ja erstmal nur ruhig hin. Er rastet nicht aus. Vielleicht fixiert er, aber fixieren ist 1000-mal besser als ausrasten, oder? Und genau in dem Moment kannst du ja dein Markersignal geben und deinen Hund belohnen. Und deswegen ist ein Markersignal auch so toll, weil macht halt ein besseres Timing, hat mehr Vorfreude dabei, macht die Belohnung besser und konserviert diesen Moment und sagt, hey, danke, das ist toll, dass du nur fixierst. Hier ist eine Belohnung dafür. Danke, das ist toll, dass du nur hinguckst. Hier ist eine Belohnung dafür. Danke, das ist toll, dass du nur einmal bellst und dich komplett ausrastet. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, aber ja, aber mein Hund, der stiert den anderen doch voll an, der fixiert, der ist doch schon voll auf den Hund fixiert. Das soll ich belohnen, das macht's doch nur schlimmer. Und diesen Gedanken, den kenne ich, weil ihn alle Menschen immer mir gegenüber äußern. Und der fühlt sich auch erstmal total logisch an. Weil wir denken, ich gebe jetzt eine Belohnung rein, also wird der Hund dieses Verhalten mehr zeigen. Aber so ist das nicht. Denn lass mich dir mal kurz erklären, was wirklich bei deinem Hund ankommt, wenn du diesen Moment im Verhalten, dieses ich fixiere den anderen Hund mit dem Markersignal einfängst und belohnst. Denn da passiert was anderes bei deinem Hund. Du transportierst mit dem Markersignal nämlich viele Infos auf einmal. Die erste ist, hey, Dankeschön, für das Verhalten gibt's jetzt eine Belohnung. Und die gibst du ihm dann auch. Ein Leckerli, ein Spielzeug, eine Runde gemeinsam rennen, streicheln, stimmliches Lob, was auch immer gerade in diesem Moment noch funktioniert. Und wenn dein Hund wirklich kein Futter annehmen kann und nichts anderes annehmen kann, dann nutzt du halt wirklich nur dein stimmliches Lob. Die zweite Info, die da aber drinsteckt, und die ist mindestens genauso wichtig. Das Markersignal sagt deinem Hund auch, alles ist gut. Es ist ein Sicherheitssignal. Es kündigt etwas Angenehmes an. Es schafft Vorfreude, ein gutes Gefühl. Es schafft die Info, alles, was danach von deinem Menschen kommt, ist angenehm. Du bist sicher. Und zwar genau in dem Moment, wo der andere Hund da ist. Und das ist Gegenkonditionierung. Und Gegenkonditionierung heißt, statt ein, oh mein Gott, der andere Hund, eine Bedrohung, nein, verknüpfen wir das mit, oh, gleich kommt was Gutes. Und das ist viel, viel wichtiger als das. Ich gebe dir fürs Anstarren einen Keks. Ganz ehrlich, wenn es deinem Hund gut gehen würde, wenn er einen anderen Hund sehen würde, würde er doch gar nicht anstarren oder fixieren. Du veränderst nämlich damit, wie sich dein Hund fühlt, wenn ein anderer Hund auftaucht. Und du gibst dir eine Strategie, die du anwenden kannst. Und du sagst deinem Hund, hey, alles ist gut bei mir. Und im besten Fall kriegst du ja damit einen Fuß in die Tür, dass die Ansprechbarkeit von deinem Hund steigt. Denn da passiert nämlich auch noch ein bisschen mehr. Wenn dein Hund nämlich die Belohnung annehmen kann, die du ihm vielleicht gibst, vielleicht ein Futter oder so, weil noch genug Abstand zum anderen Hund war, weil du früh genug dran warst, weil es gerade passt, weil dein Hund es schafft, dann dreht sich dein Hund vielleicht ein bisschen zumindest zu dir um und nimmt dieses Futter an. Und schau mal, was da passiert. Dein Hund hat seinen Kopf vom anderen Hund ein Stückchen weggedreht, um das Futter zu nehmen, ja. Aber er hat seinen Kopf weggedreht. Okay? Das schafft so einen Fuß in die Tür. Wenn dein Hund das Futter dann auch noch frisst, haben wir wieder Gegenkonditionierung. Nochmal stärker. Nicht nur Markersignal, sondern auch noch das Futter, was gegessen wurde. Wow. Und das hilft deinem Hund auch ein bisschen runterzukommen. Und das ist mega. Hör dir dazu gerne mal noch Podcast-Folge 143 an, warum Gehorsam nicht die Lösung ist, wenn du einen Hund willst, der ansprechbar ist. Das ist nämlich nicht die Lösung. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der das jetzt so ein bisschen rund macht. In dem Moment, wo dein Hund einfach nur dasteht und guckt, statt loszurennen, statt loszubellen, statt auszurasten, verstärkst du ja genau das. Stehen bleiben und gucken. Nur fixieren, nicht ausrasten. Das wirkt erstmal unspektakulär, ich weiß. Aber es ist nicht falsch, weil viele denken, das ist doch falsch.
Ich will doch, dass er den ignoriert. Ich will doch, dass er mit mir weitergeht. Ich will doch dieses und jenes.
Es ist cool. Weil, und da ist so ein bisschen der Denkfehler, den viele haben. Du belohnst ja nicht nur, dass der Hund fixiert. Du verstärkst, dass dein Hund erstmal stehen bleibt und auch seinen Impuls, loszuballern, loszubellen, loszurennen, auszurasten, noch nicht nachgeht. Und das ist übrigens Aufbau von Impulskontrolle. Denn Impulskontrolle heißt nichts anderes, dass der Hund seine emotionalen Reaktionen reguliert. Das macht der präfrontale Kortex. Das heißt, wir stärken damit auch diesen präfrontalen Kortex in dem Moment, weil der kann auch mitmachen. Der bricht nicht einfach weg. Er schafft diese Situation. Yay. Und Impulskontrolle bauen wir auf, indem wir ein konkretes Verhalten beim Hund verstärken, ein konkretes Verhalten beim Hund trainieren. Und dieses Verhalten ist in dem Moment sehr simpel. Stehen bleiben und nur gucken, statt eskalieren, statt ausrasten, statt bellen.
Und genau das setzen wir. Nur mit dem Moment, wo wir das Markersignal geben und belohnen, wenn der Hund den anderen Hund anstarrt. Genau das setzen wir damit alles in Gang. Das ist viel, viel mehr als nur, ah, ich belohne meinen Hund halt fürs Fixieren. Yay. Da ist viel mehr drin. Und wenn dein Hund dadurch seltener ausrastet, weil du das Anstarren verstärkt hast, hat er weniger Stress. Weil er weniger Stress hat, ist er ansprechbarer. Durch die Gegenkonditionierung, die wir haben, sinkt im besten Fall, wir wissen ja nie, ob die Gegenkonditionierung wirklich funktioniert, sinkt der Stress ein bisschen weiter. Wir wissen natürlich auch nie, ob unsere Verstärkung wirklich funktioniert, aber wir hoffen es immer. Wir sehen das erst am Ergebnis wirklich, ob es funktioniert hat. Na, dein Hund fühlt sich vielleicht Stück für Stück sicherer in so einer Situation. Vor allen Dingen merkt er ja auch, oh, mein Mensch rastet zumindest nicht aus in dem Moment. Sehr gut. Und ihr landet dadurch weniger in diesen schwierigen Situationen. Dein Hund fühlt sich immer besser. Du fühlst dich besser, du hast auch eine Strategie, die du nutzen kannst. Dein Hund bietet vielleicht immer mehr an. Vielleicht wird er ansprechbarer und fragt sich, hey, da ist ein anderer Hund. Hast du mal ein Markersignal und einen Keks für mich? Und wendet sich von alleine ab. Vielleicht bietet er Sachen an und dir fallen sie plötzlich auf. Er sieht den Hund und schnüffelt dann am Boden. Geil, natürlich verstärken wir das auch. 1000-mal besser als fixieren, definitiv. Aber wenn ich nur das Fixieren kriegen kann, dann nehme ich auch das. Er geht von selbst zur Seite. Mega, noch viel besser. Auch Deeskalation. Yay, das lieben wir. Was ich nicht möchte, dass du bitte immer mit dem Markersignal einfängst und belohnst es, wenn dein Hund dich anstarrt. Das ist nämlich keine Kommunikation mit dem anderen Hund. Und das brauchen wir meistens nicht so im Alltag. Das brauchen manche Menschen im Hundesport, ja, aber nicht in Hundebegegnungen. Da brauchen wir das nicht. Mach das bitte nicht. Das hat eher Nebenwirkungen. Lass das. Nimm, wenn dein Hund den Kopf abwendet vom anderen Hund, gib dein Markersignal ein bisschen früher. Diese Feinheiten sind da echt wichtig und langfristig macht es auch alles leichter, um gerade wenn Hunde wieder in den Sozialkontakt zu anderen Hunden kommen sollen, die vielleicht gerade gar keinen Kontakt haben können, weil sie einfach nur ausrasten, da ist das total wichtig. Und genau da können wir immer mit dem Markersignal aber ansetzen. Und wir arbeiten Schritt für Schritt und trainieren Schritt für Schritt weiter. Aber der erste Moment ist der, dein Hund nimmt den anderen Hund wahr, er guckt dahin oder er guckt in die Richtung, wo das Bellen herkommt oder er guckt dahin, wo der Geruch herkommt, das kannst du meistens nicht sehen. Du gibst das Markersignal und belohnst. Und wenn du jetzt denkst so, ja, klingt gut, aber wie fange ich das jetzt an? Und worauf muss ich da alles achten? Dann check mal mein 0-Euro-Online-Training aus in 6 Schritten zu einem Hund, der auf dich hört. Da zeige ich dir, was da wichtig ist, welche Schritte du brauchst. Und ein Schritt davon ist zum Beispiel der. Da zeige ich dir auch nochmal, warum das wichtig ist. Weil das, worüber wir heute geredet haben, dieses frühere Ansetzen, und mit früher meine ich, ne, das sind ja nur ein paar Sekunden früher, die machen deinen Hund ansprechbarer. Und Ansprechbarkeit ist so wichtig in dem Moment. Wir denken immer, ja, ich muss erst mal das mit den Hunden klären und dann kommt der Rest, aber das gehört dazu. Denn wenn dein Hund in schwierigen Situationen nicht ansprechbar ist, dann bringt auch Training dann oft wenig und irgendwelche Maßnahmen, die wir dann machen, weil der Hund kann sie eh nicht annehmen. Und deswegen, das eine geht ohne das andere nicht. Wir müssen beides immer mitdenken. Und deswegen check mal in den Shownotes den Link aus, sicher dir einen Platz, kostet dich nichts. Und dann kannst du da ein bisschen tiefer einsteigen. Und eine Sache jetzt noch, bevor die Podcast-Folge vorbei ist. Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit davon geredet habe, wie wichtig es ist und wie du dafür sorgst, dass dein Hund nicht so viel ausrastet, heißt das nicht, das ist eine Katastrophe, wäre, wenn dein Hund ausrastet. Es ist nicht schlimm, wenn dein Hund mal hochgeht. Und klar wäre das toll, wenn dein Alltag so und Gassi gehen so gestaltet ist, dass dein Hund nicht mega immer im Stress ist und du ihm Stress ersparen kannst. Aber das ist ja nicht die Realität. Wenn es mal knallt, dann ist das so. Wenn sich dein Hund erschreckt, einen miesen Tag hat, dein Hund mal voll überreagiert, das ist normal. Das sind Hunde, keine Maschinen. Wir wollen doch keine Maschinen. Viel wichtiger als die Frage, ob der Hund mal ausrastet, ist eigentlich dann, wie du damit umgehst und ob du deinen Hund supporten kannst und ob du dich auch da supporten kannst, dass du damit gut im Alltag klarkommst. Deswegen nochmal meine Empfehlung, hör mal Podcast-Folge 147, also die letzte Podcast-Folge. Da hat nämlich meine Kundin Shirley erzählt, wie sie ihren Alltag mit ihrem Hund Slinky gestaltet, der einfach schon ausrastet, bevor er den anderen Hund überhaupt sieht. Und es gibt auch noch andere Folgen mit Geschichten aus dem Training von Kundinnen, die Hunde haben, die Schwierigkeiten im Alltag haben. Hört da gerne mal rein, weil das ist meistens ganz wichtig zu merken, so hey, es geht auch anderen so. So machen die das, um da weiter dran zu bleiben.
Wenn du also eine Person kennst, die auch gerade voll mit ihrem Hund struggelt, wenn sie auf einen anderen Hund trifft, dann leite diese Folge gern mal weiter, einfach per WhatsApp, Telegram oder Signal einfach rüberschicken, damit andere Menschen diese Folge hören, die sie gerade brauchen. Und wenn du die Folge bis hierher gehört hast, dann komm mal auf Instagram, geh mal zu dem Post zu dieser Folge und sag mal Hi in den Kommentaren. Ich bin gespannt, wer bis hierhin gehört hat. Und wenn du weiter reinhören willst, dann guck mal in die Shownotes. Da verlinke ich immer alle Folgen, die ich hier empfohlen habe in dieser Folge zum Weiterhören. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute und sag bis bald. Ciao, ciao.